Grüß Gott und herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend Ihnen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir setzen heute unseren Grundkurs der Philosophie fort und heute geht es weiter mit der Metaphysik. Wieder dabei unser heutiger Referent Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Grüß Gott und guten Abend nach Brixen.
Guten Abend nach Balderschwang. Guten Abend an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir haben ja heute den zweiten Teil zum Thema Metaphysik. Schwieriges Wort, das stimmt, ist nicht ganz alltäglich. Und, mögen vielleicht manche sagen, schwieriges Thema. Naja, das kann schon sein, aber nur, wenn man unseren Grundkurs verpasst hat. Hier nämlich erläutert Dr. Egger wirklich grundlegend. Und das heißt wirklich ganz einfach die Metaphysik. Ganz einfach, das ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem Jargon der klassischen Metaphysik. Freuen Sie sich also heute auf den zweiten Teil unserer Credo-Reihe zur Metaphysik im Grundkurs Philosophie jener altehrwürdigen und, wie sich überdeutlich zeigen wird, auch keineswegs abgewirtschafteten philosophischen Disziplin mit Namen Metaphysik. Und natürlich wären wir hier weder in einer Credo-Sendung noch gar in einem Grundkurs, wenn nicht auch Sie, liebe Hörer, im Anschluss an die Ausführungen von Dr. Egger die Möglichkeit hätten, hier anzurufen. Wenn Ihnen also vielleicht etwas heute unklar geblieben ist oder wenn Sie sich hier einfach einbringen möchten mit Ihren Gedanken, mit Ihren Fragen, dann können Sie das heute auch wieder tun. Wie das genau gehen wird, dazu gebe ich im Anschluss dann noch rechtzeitig bekannt. Nun sind wir zunächst einmal gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen, Dr. Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich bedanke mich auch für die freundliche Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet zum Heiligen Geist sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann rufen wir auch die Mutter Gottes an und bitten sie um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und schließlich wenden wir uns auch noch an die Engel, damit sie uns auf unserem geistigen Weg begleiten mögen. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei den letzten Sendungen darüber gesprochen, dass es bei der Metaphysik um die Suche nach den Erstursachen bzw. nach den Prinzipien der gesamten Wirklichkeit geht. Die Metaphysik bemüht sich also darum, die Erstursachen ausfindig zu machen, die der gesamten Wirklichkeit zugrunde liegen und die uns helfen, die Wirklichkeit von Grund auf zu erklären und zu verstehen. Die Philosophie hat im Laufe ihrer langen Geschichte mehrere metaphysische Theorien entwickelt, mit deren Hilfe sie versucht hat, die Wirklichkeit, die Welt, den Kosmos und auch das gesamte Geistige zu erklären. Bereits die Naturphilosophen im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus haben sich die Frage nach dem Urstoff und dem Urgesetz der Welt gestellt. Wir haben bereits in unserer letzten Sendung auf die Aussagen dieser ersten abendländischen Denker hingewiesen. Thales lehrte, dass das Urprinzip der Natur das Wasser sei. Anaximander meinte, dass das Urprinzip ein unbestimmter Stoff nämlich das Apeiron sei. Für Anaximenes war der Urstoff die Luft, für Heraklit das Feuer, für Empedokles waren es die vier Elemente, für Demokrit die Atome und so weiter. Die genannten Naturphilosophen sahen als die Erstursache der Natur in einem physischen Prinzip. Es gab in dieser frühen Zeit der Philosophie aber auch schon Denker, die zu metaphysischen Prinzipien der Natur gelangten, die über die Materie hinausgingen. So sagte zum Beispiel der berühmte Philosoph Pythagoras im 6. Jahrhundert vor Christus, dass die gesamte Natur auf Zahlen aufgebaut sei. Diese Zahlen sind nicht etwas Physisches, sondern etwas Metaphysisches. Sie sind nicht konkret, sondern abstrakt. Die Zahlen hatten nach Pythagoras die Aufgabe, die ungeordnete Natur zu ordnen. Sie sollten das Chaos in einen Kosmos verwandeln. Pythagoras hat auf diese Weise in den Zahlen ein metaphysisches Prinzip der Wirklichkeit gesehen, also ein Prinzip, das über die Physik, über das rein Natürliche hinausgeht und damit zu einem metaphysischen Prinzip geworden ist. Ein weiterer metaphysischer Ansatz findet sich auch bei dem vorsokratischen Denker Parmenides. Dieser gelangte zu der Überzeugung, dass die vergängliche Welt der Natur nicht das Fundament der Wirklichkeit sein könne. Er vertrat deshalb den Standpunkt, dass das Prinzip der Wirklichkeit nicht in den vergänglichen Dingen der Natur zu suchen sei, sondern dass es dazu ein unvergängliches, metaphysisches Prinzip brauche. Dieses unvergängliche, metaphysische Prinzip nannte er das Sein. Das Prinzip des Seins war absolut, ewig, allumfassend. Nur ein Prinzip mit solchen Eigenschaften konnte eine Erklärung für die gesamte Wirklichkeit sein. Ein weiteres metaphysisches Prinzip finden wir bei Heraklit. Dieser Denker aus dem 5. Jahrhundert vor Christus erkannte, dass es neben dem physischen Prinzip des Feuers auch ein metaphysisches Prinzip brauchte. Er erkannte, dass es neben dem Urstoff auch ein Urgesetz brauchte, um die Welt erklären zu können. Und so führte er den Logos als Urgesetz ein. Der Logos wirkte in der Materie als Urgesetz und führte so zur Entfaltung und Formung der Materie. Anhand dieser Beispiele können wir erkennen, dass es bereits in der frühesten Zeit der abendländischen Philosophie metaphysische Prinzipien zur Erklärung der Wirklichkeit gegeben hat. Wir haben dann auch die berühmte Metaphysik von Platon kennengelernt. Platon erklärt, dass sich die gesamte Wirklichkeit auf zwei Prinzipien zurückführen lässt, nämlich auf die Materie und auf die Ideen. Die Materie bildet die stoffliche Grundlage für die Wirklichkeit und die Ideen sorgen für die Gestaltung und Formung der Materie. Platon sagt also, dass es zur Erklärung der Welt zunächst die Materie braucht. Da aber die Materie ungeformt und chaotisch ist, braucht es Ideen, die diese ungeformte Materie gestalten und formen. Platon sieht also in den Ideen die geistigen Formen, die die Materie prägen und gestalten. Die Ideen informieren die Materie und verleihen ihr so eine bestimmte Form und Gestalt. Platon war also gewissermaßen der erste Informatiker. Durch die Ideen wird die Materie informiert und erhält dadurch ihre Form und ihre Gestalt. Auf diese Weise versucht also Platon die Wirklichkeit mit Hilfe von einem materiellen Prinzip, nämlich der Materie, und einem geistigen Prinzip, nämlich den Ideen, zu erklären. Platon hat dann auch die Theorie aufgestellt, dass die höchste dieser Ideen die Idee des Guten sei. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass an der Spitze der gesamten Wirklichkeit das Gute steht. Er erklärt, dass die gesamte Wirklichkeit vom Guten bestimmt wird und dass die gesamte Wirklichkeit von einer Sehnsucht nach dem Guten erfüllt wird. Platon sieht in der Idee des Guten das Göttliche, das über der gesamten Wirklichkeit steht und nach dem die gesamte Wirklichkeit strebt. Platon vertritt also eine Metaphysik, die vom Guten bestimmt ist und die das Gute zum Ziel hat. Nach Platon hat deshalb auch der Mensch die Aufgabe, nach dem Guten zu streben, damit er einmal zum Guten gelangen kann. Soweit zu den bisherigen Sendungen. Nach diesen Überlegungen zur Metaphysik Platons wollen wir uns nun einem weiteren Klassiker der griechischen Philosophie zuwenden, nämlich Aristoteles. Dieser überragende Geist war 20 Jahre lang Schüler von Platon. In seinen jungen Jahren war er ein Anhänger der platonischen Metaphysik. In seinen reifen Jahren entwickelte er aber eine eigene Metaphysik, die sich inhaltlich in manchen Punkten von der Metaphysik Platons unterscheidet. Sie ist aber auch in ihrem Stil viel nüchterner als die Metaphysik von Platon. Aristoteles unterscheidet zunächst zwei Arten von Metaphysik. Die erste Art der Metaphysik befasst sich mit den Prinzipien der einzelnen Dinge. Die zweite Art der Metaphysik befasst sich hingegen mit den Prinzipien des absoluten Seins. Aristoteles bezeichnet die zweite Art der Metaphysik auch als Theologik, also als Lehre von Gott. In diesem Begriff kommt zum Ausdruck, dass es sich beim absoluten Sein um das Sein Gottes handelt. Wir wollen nun versuchen, diese zwei Arten von Metaphysik kurz vorzustellen. Aristoteles befasst sich zunächst mit den Prinzipien der einzelnen Dinge. Er geht dabei der Frage nach, welche Ursachen allen einzelnen Dingen zugrunde liegen. Was liegt also einem Tisch zugrunde? Was liegt einem Stuhl zugrunde? Was liegt einem Haus zugrunde? Alle diese einzelnen Dinge müssen durch gewisse gemeinsame Prinzipien, gemeinsame Ursachen haben. Wenn wir diese Prinzipien herausbekommen, dann können wir damit alle Einzeldinge erklären. Aristoteles fragt sich zunächst nach der Grundlage der Einzeldinge. Sein großer Lehrer Platon hatte gelehrt, dass die Einzeldinge nur die Abbilder sind von den Ideen. Die waren gewissermaßen Spiegelbilder der Ideen in der Materie. Aristoteles hingegen sagt, dass die einzelnen Dinge nicht von den Ideen abhängig sind, sondern für sich existieren. Der Tisch ist also nicht nur das Spiegelbild von einem Gedanken, sondern der Tisch existiert für sich. Ein Haus ist nicht nur das Spiegelbild von der Idee eines Architekten, sondern dieses Haus existiert für sich. Wir haben also gehört, dass Aristoteles zwei Arten von Metaphysik entwickelt. Die eine Metaphysik, die kümmert sich darum, welche Prinzipien es ermöglichen, die einzelnen Dinge zu erklären. Und dann hat er noch eine zweite Metaphysik geschaffen, die sich damit beschäftigt, wie das Sein Gottes erklärt werden könne. Wir waren also dabei, noch mit der Metaphysik der Einzeldinge diese Problematik anzugehen. Und da wollte ich nun Ihnen folgende Grundlagen ganz kurz mitteilen. Aristoteles geht davon aus, dass er sagt, die einzelnen Dinge setzen zunächst einmal voraus, dass sie eine eigene Grundlage haben. Und da prägt er den berühmten Ausdruck der Substanz. Aristoteles sagt, damit es einzelne Dinge gibt, müssen sie Substanzen sein. Was bedeutet nun das Wort Substanz? Das Wort Substanz kommt aus dem Lateinischen und da stecken zwei Wörter drinnen, nämlich sub und stare. Das, was darunter steht. Sub heißt darunter und stare heißt stehen. Und damit meint man jetzt das, was einer Sache zugrunde liegt, das Fundament der Sache. Und wenn man heute sagt, das ist eine Substanz oder das hat Substanz, dann meint man damit eine Sache, die eine eigene Grundlage hat. Die erste Feststellung von Aristoteles, damit es Dinge gibt, müssen sie eine eigene Grundlage haben, müssen sie eine Substanz sein. Die zweite Frage, die sich Aristoteles stellt, ist die, aus welchen Prinzipien sind denn eigentlich die einzelnen Dinge zusammengesetzt? Und da sagt er, dass es zwei Prinzipien gibt, aus denen die einzelnen Dinge bestehen, nämlich die Materie und die Form. Die Materie bildet die stoffliche Grundlage der Dinge, die Form hingegen bildet die Gestalt der Dinge. Hier spüren wir, dass Aristoteles bei Platon in die Schule gegangen ist. Auch Platon hat gesagt, die Dinge bestehen immer aus Materie und Form. Die Materie bildet dabei den passiven Teil, die Form hingegen den aktiven und bestimmenden Teil. Bei den Lebewesen, sagt Aristoteles, ist es die Seele, die als Formprinzip für die Entwicklung und Entfaltung der Pflanzen, Tiere und Menschen sorgt. Materie und Form sind also nach Aristoteles die zwei Grundprinzipien aller Dinge. Und er sagt, dass die Form und die Materie verschieden sind, aber dass diese zwei Prinzipien immer nur gemeinsam in Erscheinung treten. Wenn wir also einen Baum sehen, dann sehen wir das materielle Prinzip, aber dieses materielle Prinzip hat immer auch schon eine bestimmte Form. In diesem Fall die Form des Baumes. Und so sagt Aristoteles, bestehen alle Dinge aus den Prinzipien von Form und Materie, die aber immer gemeinsam auftreten. Das dritte Prinzip, das Aristoteles zur Erklärung der Dinge nennt, ist die berühmte Potenz. Und zwar stellt sich hier Aristoteles folgende Frage. Wie kommt es denn eigentlich, dass Dinge sich entwickeln können? Wenn wir zum Beispiel bei einer Blume auf den Grund gehen, dann stellen wir fest, dass es hier zunächst einen Samen gibt. Und aus diesem Samen entwickelt sich dann die Blume. Und da sagt nun Aristoteles, kommt folgendes Prinzip zur Anwendung. Der Same enthält die Potenz, aus der sich dann die Blume entwickeln kann. Jetzt, was ist denn die Potenz? Das Wort Potenz geht auf das lateinische Wort Potentia zurück und bedeutet Macht, Können, Fähigkeit, Kraft, Möglichkeit. Wir sehen also, dass dieses Wort Potenz alle möglichen Übersetzungen braucht, damit wir die volle Bedeutung erkennen. Wenn wir zum Beispiel sagen, dieser Samen hat die Potenz, eine Blume hervorzubringen, dann wird hier das Wort Potenz übersetzt werden mit Möglichkeit, mit Kraft, mit Können. Da steckt die Möglichkeit drinnen, dass sich eine Blume entwickeln kann. Um dieses Wort Potenz vielleicht noch ein bisschen zu erläutern, wenn zum Beispiel jemand musikalisch begabt ist, dann sagt man, diese Person hat die Potenz für einen großen Musiker. Das heißt, in dieser Person steckt die Möglichkeit drinnen, steckt die Fähigkeit drinnen, das Talent. Aber es ist noch nicht verwirklicht. Es ist nur eine Potenz, eine Möglichkeit, ein Talent, eine Begabung. Wenn man bei einem Sportler zum Beispiel sagt, das ist ein potenzieller Olympiasieger, dann meint man damit, dass der die Begabung hätte für einen Olympiasieger. Aber er ist noch kein Olympiasieger. Er hat nur die Potenz, die Fähigkeit, die Begabung, die Voraussetzung. Und Aristoteles sagt nun, dass bei allen Dingen, die sich entwickeln und entstehen, es zunächst einmal eine Potenz braucht. Wenn da nicht eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, ein Talent, eine Kraft zur Verfügung steht, dann kann sich nichts entwickeln, weil nichts da ist, das sich entwickeln kann. Das ist die Potenz. Im sexuellen Bereich kennen wir alle das Wort Potenz. Das heißt, jemand hat die Fähigkeit, die Kraft, die Vitalität, ein Kind zu zeugen. Das Kind ist noch nicht gezeugt. Es ist noch Potenz. Und da sagt nun Aristoteles, bevor sich etwas entwickelt, braucht es immer eine Potenz. Und diese Potenz muss dann zum Akt kommen. Was heißt jetzt Akt? Akt heißt, dass diese Möglichkeit zur Tatsache wird, zum Faktum wird. Das Ganze wird aktualisiert. Es wird Wirklichkeit. Also wenn wir jetzt den potenziellen Musiker haben und der geht jetzt auf die Musikschule und der studiert dort Musik und übt sehr fleißig, dann wird aus dem potenziellen Musiker ein aktueller Musiker. Das ist dann eine Tatsache. Hier wird jetzt die Potenz zum Akt. Aus der Möglichkeit wird jetzt eine Wirklichkeit. Und Aristoteles sagt, wir können hinschauen, wo wir wollen, überall dort, wo sich etwas entwickelt und entfaltet, braucht es zuerst eine Potenz, eine Möglichkeit. Und aus dieser Potenz kann sich dann etwas Wirkliches entwickeln, kommt es zu einem Akt und die Möglichkeit wird zur Tatsache. Also das dritte Prinzip, auf dem Aristoteles die Einzeldinge aufbaut, ist das Prinzip von Potenz und Akt. Jetzt stellt sich Aristoteles noch eine weitere Frage. Wenn wir die Dinge anschauen, können wir feststellen, dass es bei den Dingen etwas Bleibendes gibt und etwas Veränderliches. Und da stellt sich jetzt Aristoteles wieder die Frage, wie funktioniert denn das? Nehmen wir einen Stuhl her. Wenn wir einen grünen Stuhl haben, der uns nicht mehr gefällt, dann nehmen wir eine rote Farbe und malen diesen grünen Stuhl rot an. Und jetzt sagt Aristoteles Folgendes. Da haben wir etwas Bleibendes, nämlich den Stuhl. Und gleichzeitig etwas Veränderliches, nämlich die grüne Farbe, wird durch die rote Farbe verändert. Der Stuhl schaut nicht mehr grün aus, sondern rot. Und das sagt jetzt Aristoteles, können wir wieder etwas ableiten. Wir haben auf der einen Seite die Substanz, das ist das Bleibende vom Stuhl. Und dann kommt noch der Akzidenz dazu. Das ist etwas, was hinzufällt, Akzidere. Das ist das Zufällige. Ob der Stuhl grün ist oder rot, spielt in dem Fall keine Rolle. Es bleibt auf jeden Fall ein Stuhl. Das Wesen vom Stuhl bleibt, ob er rot ist oder grün, ob er neu ist oder alt. Wir werden sofort sagen, das ist ein Stuhl. Und so kommt also Aristoteles zu der Erkenntnis, dass es in der Wirklichkeit Dinge gibt, die etwas Bleibendes haben und etwas Veränderliches. Es gibt bei den Dingen eine Substanz und es gibt einen Akzidenz. Etwas Bleibendes und etwas, das sich verändern kann. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein junges Mädchen, das färbt sich die Haare. Das Mädchen heißt Claudia, aber ob die Haare jetzt braun sind, rot, grün oder blau, es bleibt immer die Claudia. Die Claudia ist die Substanz. Die Farbe, braun, blond, gestreift, lockig, grün, blau, rosarot, also da gibt es ja alle möglichen Varianten, die ändern nichts daran, dass es die Claudia ist. Die Frisur ist etwas Akzidentielles, etwas, das hinzukommt. Natürlich wird der Freund sagen, also blau gefällt mir besser als grün. Claudia, bitte, doch lieber blau, weil eigentlich hätte ich meine Claudia schon lieber blau. Und die Claudia sagt, ja gut, Manfred, weil du es bist, werde ich die Haare in Zukunft mal blau färben. Ja? Aber Sie verstehen hier, man kann gewisse Dinge ändern und gewisse Dinge bleiben. Und Aristoteles sagt, das Bleibende, das nennen wir die Substanz von der Claudia. Und das Veränderliche, die verschiedenen Montagen auf ihrem Kopf, das nennen wir die Akzidenzien. Auf diese Art und Weise hat also jetzt Aristoteles 4 Prinzipien entwickelt, mit deren Hilfe er die Dinge erkennen kann und erklären kann. Er sagt, das erste ist, dass wir davon ausgehen, dass einzelne Dinge Substanzen sind. Sie haben eine eigene Grundlage. Wenn sie keine eigene Grundlage hätten, dann gäbe es sie nicht. Das zweite, was wir feststellen können, alle Dinge bestehen aus Materie und aus Form. Die Materie liefert den Stoff und die Form liefert die Gestalt. Ja, sagt dann Aristoteles, und was machen wir, wenn sich Dinge entwickeln? Da muss ja noch ein Prinzip dazukommen. Und da, sagt er, brauchen wir die Potenz. Bevor sich etwas entwickelt, muss eine Potenz da sein, aus der sich dann etwas entwickeln kann. Das kann ein Talent sein, das kann ein Samen sein, das kann eine Zwiebelknolle sein, aus der sich dann etwas entwickeln. Wir brauchen eine Potenz, damit es zu einem Akt kommen kann. Und das vierte Prinzip, auf dem er alles aufbaut, ist dann das Prinzip der Substanz und das Prinzip des Akzidenz, das Bleibende und das Vergängliche. Sie sehen, dass hier Aristoteles mit Hilfe von 4 Prinzipien sehr viel erklären kann. In einem späteren Augenblick hat er dann diese 4 Prinzipien noch einmal ein bisschen umgebaut und kommt dann zu 4 ganz berühmten Prinzipien, die ich Ihnen noch ganz kurz vorlegen darf. Er sagt, wir können die Wirklichkeit auf folgende 4 Prinzipien zurückführen. Alle Dinge brauchen eine Materialursache, die das Material des Dinges liefert. Das zweite, was wir brauchen, ist eine Formalursache, die den Dingen eine bestimmte Form verleiht. Und jetzt sagt er, drittens brauchen wir auch eine Wirkursache, die das Ding hervorbringt. Und das vierte ist dann eine Zweckursache, die den Zweck eines Dinges bestimmt. Und da darf ich Ihnen etwas Heiteres erzählen. Vor einigen Tagen habe ich an der Schule wieder einmal diese verschiedenen Ursachen vorgestellt und da habe ich dann ein liebes Mädchen gefragt. Da habe ich gesagt, kannst du mir sagen, welche Ursachen führen eigentlich dazu, dass man einen Stuhl herstellen kann? Dann hat sie gesagt, ja, ein Stuhl ist etwas, auf dem ich bequem sitzen kann. Dann habe ich gesagt, da hast du jetzt ganz fantastisch gedacht. Du hast jetzt nicht bei der ersten Ursache angefangen, weil ich hätte mir erwartet, dass du mir sagst, zuerst brauchen wir Holz und Metall und vielleicht noch irgendeinen weichen Belag. Und ich hätte mir dann von dir erwartet, dass du mir vielleicht noch sagst, das Holz allein genügt nicht, sondern man braucht auch eine bestimmte Form, damit dieses Holz zu einem Stuhl wird. Du bist gleich bei einer höheren Ursache eingestiegen und hast mir gesagt, ein Stuhl ist ein Möbel, auf dem ich bequem sitzen kann. Weißt du, dass du damit die Zweckursache schon erfasst hast? Dann habe ich gesagt, gratuliere, du bist wirklich ein philosophisch begabtes Mädchen. Sie war dann ganz erfreut und ich habe mir gedacht, na, wunderbar, wie ein junger Mensch schon philosophisch denken kann. Fassen wir es nochmal zusammen. Aristoteles sagt also, damit wir ein Ding erklären können, brauchen wir mal ein Material. Bleiben wir mal beim Tisch oder beim Stuhl. Ich brauche ein Stück Holz oder Metall oder Plastik oder irgendeinen Schaumgummibelag. Also ich brauche Materialien. Aber wir verstehen sofort, dass ein Stück Holz noch keinen Stuhl ergibt und dass ein paar Metallstangen auch noch keinen Stuhl ergeben. Ich brauche also eine zweite Ursache. Ich muss dem Holz eine bestimmte Form verleiben. Dass man sagt, aha, dieses Stück Holz ist jetzt verarbeitet worden und nimmt jetzt die Form an und jetzt erkenne ich einen Stuhl. Jetzt kommt die nächste Frage. Ja, aber der Stuhl, der steht ja nicht zufällig da. Der ist doch nicht vom Himmel gefallen. Den muss doch irgendjemand konstruiert haben. Aha, dann brauche ich eine Wirkursache. Es braucht einen Tischler, der diesen Stuhl gezimmert hat. Es braucht eine Fabrik, in der dieser Stuhl hergestellt worden ist. Und dann muss man sich noch die Frage stellen, welchen Zweck hat denn eigentlich der Stuhl? Warum steht denn der da? Ja, der Zweck ist, dass ich bequem drauf sitze. Und so haben wir verstanden, was dieser geniale Metaphysiker Aristoteles uns vermittelt hat. Er sagt, mit vier Ursachen kann ich eigentlich alle einzelnen Dinge erklären. Ich kann damit, also mit folgenden vier Ursachen, die Dinge erklären. Ich brauche ein Material, ich brauche eine bestimmte Form, ich brauche jemanden, der das herstellt und ich brauche einen Zweck, warum ich das herstelle. Und sowas nennt man dann in der Philosophie die Materialursache, die Formursache, die Wirkursache und die Zweckursache. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir mal nachdenken, mit diesen vier Ursachen kann ich im Prinzip alle einzelnen Dinge erklären. Wenn ich mir bei einem Gegenstand die Frage stelle, was ist das Material, was ist die Form, wer baut das und wozu machen wir es, dann haben wir hier die Grundfragen, um eine Sache zu erklären und auch die Grundantworten, um zu wissen, wie es zu diesem Ding kommt. Materialursache, Formursache, Wirkursache, Zweckursache. Das sind die vier Prinzipien der Metaphysik von Aristoteles, auf denen er sozusagen die ganzen Einzeldinge aufbaut und mit deren Hilfe er sie erklären kann. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun zur zweiten Art von Metaphysik von Aristoteles übergehen. Aristoteles hat also nach der metaphysischen Erklärung der Einzeldinge sich die Frage gestellt, nach der ersten Ursache, die allen anderen Ursachen zugrunde liegt. Damit wendet sich Aristoteles der Metaphysik im engeren Sinn zu. Aristoteles nennt diese Metaphysik im engeren Sinn auch Theologik und bringt damit zum Ausdruck, dass es bei dieser Metaphysik um die Frage nach Gott geht. Im Rahmen der speziellen Metaphysik weist Aristoteles zunächst nach, dass es ein absolutes Urprinzip geben muss. Er erläutert aber auch, wie dieses absolute Urprinzip beschaffen sein muss, damit es seine Aufgabe als Urprinzip erfüllen kann. Es geht also bei der speziellen Metaphysik bzw. bei der Theologik um die Existenz, das Wesen und das Wirken Gottes. Aristoteles begründet die Existenz Gottes zunächst mit der Notwendigkeit eines unveränderlichen und unvergänglichen Seins. Er stellt fest, dass die einzelnen vergänglichen Dinge nicht aus sich selbst entstehen können, sondern vorausgehende Ursachen erfordern, die sie hervorbringen. Wenn wir heute eine Pflanze betrachten, dann können wir feststellen, dass diese Pflanze auf einen Samen zurückgeht. Und dieser Samen geht wiederum zurück auf eine Pflanze. Und diese Pflanze wieder auf einen Samen und dieser Samen wieder auf eine Pflanze. Wenn wir heute einen Menschen beobachten, stellen wir fest, dass dieser Mensch Eltern hat. Die Eltern haben ihrerseits wieder Eltern und diese Eltern haben wieder Eltern und so geht die Reihe nach hinten weiter. Alle Ursachen erfordern ihrerseits wieder weitere Ursachen und so weiter. Letztlich aber braucht es eine Ursache, die aus sich selbst existiert. Ohne eine solche erste Ursache, die aus sich selbst existiert, würde nämlich überhaupt nichts existieren. Diese erste Ursache aber ist das unveränderliche, unvergängliche und absolute Sein. Dieses absolute Sein hat seine Grundlage in sich selbst und ist daher eine absolute Substanz. Was heißt denn absolut im eigentlichen Sinn? Absolut heißt wortwörtlich losgelöst. Und zwar handelt es sich dabei um eine Sache, die losgelöst ist von jeder früheren Ursache. Und diese Aussage können wir nur von Gott treffen. Gott ist derjenige, der absolut ist, weil er keine weitere Ursache mehr braucht. Er ist losgelöst von jeder früheren Ursache. Und dieses Losgelöstsein, dass er aus sich selbst existiert und nicht mehr eine weitere Ursache braucht, das ist die eigentliche Bedeutung von absolut. Dieses absolute Sein hat seine Grundlage in sich selbst. Es ist nicht mehr angewiesen auf eine frühere Ursache. Und dieses absolute Sein, diese absolute Ursache, ist auch die Ursache von allen anderen Dingen. Es hat schließlich keinen Anfang und ist daher ewig. Wenn etwas nicht mehr auf eine frühere Ursache angewiesen ist, dann muss es ja seit ewig bestehen. Und deswegen hat es keinen Anfang. Und was keinen Anfang hat, das nennen wir ewig. Und deswegen ist also Gott zunächst einmal das Absolute, die erste Ursache, die losgelöst ist von jeder früheren Ursache. Das ist die erste Ursache, die aus sich selbst besteht, die nicht mehr angewiesen ist, dass sie hervorgebracht wird. Und weil sie aus sich selbst besteht, deswegen hat sie keinen Anfang. Und deswegen ist sie ewig. Wir spüren hier, wie Aristoteles uns einmal diese erste Ursache auch beschreibt und erklärt. Und dann sagt er gleich noch etwas Zweites. Er sagt, dass Gott ein geistiges Wesen sein muss. Das Unveränderliche, Unvergängliche und absolute Sein kann nicht materieller Art sein, da alles Materielle sich ständig verändert und daher vergänglich ist, kann es nicht die Grundlage des unvergänglichen ewigen Seins sein. Das absolute Sein Gottes muss daher von einer nicht materiellen bzw. von einer geistigen Art sein. Das absolute Sein Gottes muss also als etwas Geistiges verstanden werden und muss als geistiges Wesen gesehen werden. Aristoteles geht noch einen Schritt weiter und sagt, ja, wenn Gott nur ein geistiges Wesen sein kann, weil alles Materielle sich verändert, aber wenn Gott das jetzt geistige Wesen ist, dann muss er auch ein denkendes Wesen sein. Er sagt, dass Gott als geistiges Wesen ständig denkt. Das ist seine Tätigkeit. Und deswegen ist Gott Geist, der denkt. Geist, der Ideen hervorbringt. Geist, der sozusagen ununterbrochen tätig ist. Ein dynamischer Geist. Aristoteles geht noch einen Schritt weiter und sagt, Gott muss auch ein transzendentes Wesen sein. Da Gott ein rein geistiges Wesen ist, kann er nicht der Natur angehören. Er muss daher die Welt, die Natur übersteigen. Und genau dieses Übersteigen drückt man mit dem Wort transzendent aus. Transzendere heißt übersteigen. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott die Natur übersteigt. Weil er ein rein geistiges Wesen ist und kein materielles Wesen ist, ist er nicht Teil der Natur, sondern übersteigt er die Natur. Und deswegen ist Gott transzendent. Er ist derjenige, der die Materie, der die Natur übersteigt. Und deswegen existiert Gott jenseits von Raum und Zeit. Raum und Zeit, das sind Eigenschaften der Materie. Wenn jetzt aber Gott über die Materie hinaussteigt und jenseits der Materie ist, dann treffen für ihn diese Eigenschaften der Materie, nämlich Raum und Zeit, nicht mehr zu. Dann ist er jenseits von Raum und Zeit. Gleichzeitig sagt Aristoteles aber noch etwas anderes. Gott muss ja in die Natur hineinwirken können. Und so sagt nun Aristoteles, dass Gott, auch wenn er jenseits der Natur ist, wenn er transzendent ist, so wirkt er doch in die Natur hinein. Also sein Wirken reicht in die Materie hinein. Sein Wirken reicht in die Natur hinein. Sein Wirken reicht auch in die menschliche Gesellschaft hinein. Gott ist also nicht abgehoben von der Welt und von den Menschen und von den Ereignissen. Er ist jenseits der Welt, aber er wirkt in die Welt hinein. Dann hat Aristoteles noch eine weitere Eigenschaft von Gott genannt. Aristoteles sieht in Gott auch ein vollkommenes Wesen. Als absolutes Wesen muss Gott auch alle vollkommenen Eigenschaften besitzen. Wenn er die Erstursache ist von allem, dann muss er selbst alle Eigenschaften haben, die es dann braucht, um diese Wirklichkeit zu erklären. Die Erstursache muss vollkommen sein, sonst ist sie nicht mit den Voraussetzungen versehen, die es braucht, die Wirklichkeit zu erklären. Und er nennt als Eigenschaften Gottes nennt er die vollkommene Weisheit, die vollkommene Güte und die vollkommene Macht. Da Gott von seinem Wesen her vollkommen ist, stellt er auch den höchsten Wert dar und ist daher das höchste und letzte Ziel aller Dinge. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie spüren, wie Aristoteles letztlich sich hier mit Platon trifft. Auch Platon hat gesagt, Gott ist die Idee des Guten. Und Aristoteles sagt, Gott ist das vollkommene Wesen, von dem alles kommt und nach dem alles strebt. Gott ist der höchste Wert, Gott ist das letzte Ziel aller Dinge. Ich muss ganz offen gestehen, dass mir in jungen Jahren diese Beschäftigung mit Aristoteles eine große Hilfe war. Weil Aristoteles war ein Denker, der es mir verständlich gemacht hat, dass es einen Gott gibt, dass es etwas Absolutes geben muss, eine Erstursache, von der alles abhängt. Und wenn ich da gelesen habe, wie Aristoteles sagt, dass dieser Gott, diese Erstursache, ein geistiges Wesen sein muss, weil alles Materielle ja vergänglich ist. Und wenn er schreibt, dass Gott ein transzendentes Wesen sein muss, weil er als geistiges Wesen ja die Materie und die Natur übersteigt. Und wenn er dann sagt, dass Gott ein vollkommenes Wesen sein muss, weil die Erstursache ja alles in sich enthalten muss, was es dann braucht, um die Wirklichkeit zu erklären, dann habe ich mir gedacht, interessant, wie dieser griechische Denker mit seinem klaren logischen Denken einem die Möglichkeit gibt, Gott einmal philosophisch tiefer zu begreifen. Gott ist absolut, Gott ist geistig, Gott ist transzendent, Gott ist vollkommen. Und da spürt man dann, dass man das eigentlich auch auf unseren christlichen Gott anwenden kann. Das ist jetzt nicht der Zugang vom Evangelium her. Im Evangelium stehen noch ganz andere Dinge drinnen. Da hören wir dann, dass Gott Vater ist und dass Gott seinen Sohn geschickt hat, um den Menschen zu erlösen. Das können wir mit der Philosophie nicht erfassen. Das muss uns Gott durch seine Offenbarung sagen. Aber das eigene Nachdenken, die Philosophie, die kann uns helfen, mit Hilfe des Nachdenkens auch einige Dinge von Gott zu begreifen. Und vor allem ist es dann für die Vernunft auch leichter, an Gott zu glauben. Wenn mir die Vernunft sagt, ja, es braucht eine Erstursache. Eine Ursache, die nicht wieder eine Ursache braucht. Und diese Ursache, die muss es halt ewig geben, die hat keinen Anfang. Und diese Ursache, die muss etwas Geistiges sein, etwas Intelligentes sein, etwas Nicht-Materielles sein. Und diese Ursache ist transzendent, die ist jenseits der Natur und jenseits der Materie. Aber sie wirkt in die Natur und sie wirkt in die Welt hinein. Und diese Erstursache muss etwas Vollkommenes sein. Das leuchtet ein. Und hier wird man nachdenklich. Und deswegen müssen wir immer wieder sagen, sind solche Denker einfach eine Hilfe. Sie geben uns die Möglichkeit, gewisse Dinge über Gott tiefer zu begreifen. Und es ist interessant, dass wir heute in den Religionen auch diese Ausdrücke von Gott gebrauchen, die bei Aristoteles geprägt worden sind. Gott ist absolut, Gott ist transzendent, Gott ist geistig, Gott ist vollkommen. Interessant, dass sich also hier Vernunft und Glaube die Hand geben und dass sie sich gegenseitig helfen, Gott tiefer zu begreifen. Nun, wir wollten für heute Schluss machen mit dieser Metaphysik von Aristoteles, der uns auch einige Türen geöffnet hat. Er hat uns gezeigt, wie wir die Einzeldinge erklären können, mit Hilfe der Materialursache, der Formursache, der Wirk- und Zweckursache. Und er hat uns mit seiner Metaphysik auch einiges über Gott sagen können, dass Gott absolut ist, dass Gott geistig ist, dass Gott transzendent ist und dass Gott vollkommen ist. Da hat er uns wirklich ein Licht in die Hand gedrückt. Und dafür wollen wir dankbar sein. Und das ist, liebe Freunde, Metaphysik. Das ist die Suche nach den Prinzipien, nach den Erstursachen, die der Wirklichkeit zugrunde liegen. Und diese Metaphysik, die bringt schon auch für einen Menschen, der suchend unterwegs ist, einiges zustande.
Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol hat uns die Metaphysik in einem zweiten Teil näher gebracht und einen ersten Anrufer haben wir bereits in der Leitung. Herrn Eichner aus Regensburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe soeben ganz interessiert Ihre Sendung verfolgt und ich wollte Ihnen eine Frage stellen. Das ist so, Ich habe eine Krankheit, also eine Behinderung. Und bei mir ist Folgendes passiert. Mir hat mal ein Arzt ein Medikament gegeben, das diese religiöse Sphäre also sehr stark beeinträchtigt hat. Und jetzt wollte ich fragen, ob ich wieder die Möglichkeit habe, wieder tief im Glauben zu leben. Also trotzdem, dass diese Geistsphäre beeinträchtigt ist.
Ja, also ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Sie wurden also hier von einem schweren Schicksalsschlag getroffen.
Ja.
Und es ist jetzt wahrscheinlich das Problem, dass Sie aufgrund dieses Schicksalsschlages sich die Frage stellen, wie weit geht Ihr Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt oder ob Gott es gut meint oder darf ich da diese Frage noch einmal ein bisschen zurückgeben?
Ja.
Wo besteht da Ihre Schwierigkeit?
Na, aber vorher habe ich so einen naturverbundenen Glauben gehabt, also so eine natürliche Religiosität und die ist durch dieses Ereignis stark erschüttert worden.
Was war das für eine Religiosität?
Also vorher habe ich halt einfacher an Gott glauben können. Also
ja.
Natürlicher an Gott glauben können. Und durch dieses Ereignis bin ich da in meiner Spiritualität beeinträchtigt.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass solche Ereignisse sicher Spuren hinterlassen. Ich sage jetzt mal das ganz vorsichtig, bitte korrigieren Sie mich gerne, wenn ich hier falsch liege. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, dass wahrscheinlich Ihr Glaube durch diesen Schicksalsschlag in irgendeiner Weise noch einmal in eine Läuterung hineingekommen ist. Dass dieser selbstverständliche Glaube, den Sie früher hatten, erschüttert worden ist.
Ja, ja.
Sie haben gewissermaßen sich jetzt noch einmal die ganze Frage stellen müssen, wer dieser Gott ist, der so etwas zulässt.
Ja,
geht
ja.
Das in die Richtung?
Es geht in die Richtung, ja.
Das geht in die Richtung, ja.
Ja.
Ich darf eines sagen, das ist dann wesentlich schwieriger, weil hier geht es nämlich nicht nur darum, dass wir uns die Frage stellen, ob es Gott gibt, sondern hier geht es um die Frage, wenn es einen Gott gibt und dieser Gott gut ist, wie lässt er so etwas zu?
Ja, ja.
Ist das Ihr Problem?
Das ist mein Problem, ja.
Ja. Ja. Ich darf Ihnen eines sagen, ich war selber zweimal auf der Intensivstation.
Aha.
Und da habe ich halt so einen anderen Gott entdeckt als den in der Philosophie. Ich kann sie also gut verstehen, ja?
Ja, ja.
Aber ich muss da dazu eines sagen. Die Philosophie sagt uns auch Folgendes, dass das Leid auf jeden Fall der größte Schub ist, um den Menschen zum Nachdenken anzuregen. Also ich habe nie mehr Dinge überdacht, als dann, wenn es mir sehr schlecht gegangen ist.
Ja, das stimmt, ja.
Und da habe ich dann aber etwas gemerkt, dass dieses Leid für mich im Grunde genommen eine sehr wertvolle Schule war,
ja.
Dass ich über mein Leben nie so intensiv nachgedacht habe wie in diesem Augenblick. Und dass ich gemerkt habe, dass Gott mich auch nie so hält wie in diesen Augenblicken. Ich darf Ihnen da ganz kurz ein Erlebnis schildern, das vielleicht hier weiterhilft.
Ja.
Wie ich da auf der Intensivstation war und mich nicht bewegen durfte, da habe ich Gott gefragt, wo bist du denn? Und da habe ich dann plötzlich innerlich eine Antwort bekommen, ich bin nicht oben, sondern unten. Ich habe am Anfang damit nichts anfangen können, aber dann habe ich verstanden, wir suchen Gott immer nur oben. Gott ist aber oft ganz unten. Und wenn wir selber ganz unten sind, ist uns der untere Gott näher, als wenn wir ihn ganz oben suchen. Wir fallen immer
in seine Hände. Ja, in seine Hände, ja.
Und das wollte ich Ihnen ganz kurz mitgeben. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Beziehung zu Gott, die kann man philosophisch jetzt nicht so entwickeln.
Ja.
Aber es gibt diese Erfahrung, die uns auch noch etwas von Gott zeigt. Und da ist das Leid oft der schnellere Weg als die Philosophie.
Aber da, das deckt sich doch auch mit der Aussage von Pascal, also Gott der Gläubigen, hat der mal gesagt. Der Blaise Pascal, also Gott der Gläubigen, also der Mensch.
Er sagt einmal nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Ja, genau.
Das stimmt. Also die Philosophie kann uns immer nur gewisse Prinzipien von Gott vermitteln. Aber dass Gott der Liebende ist, dass den Herzschlag Gottes, den hören wir in der Philosophie nicht.
Ah ja, aha. Also das glauben Herz, Sie, dass das Leben dann die eigentliche Sprache des Hirnes dann, also auch das
Gott
Leid.
Hat uns, Gott hat uns beides gegeben. Gott hat uns die Vernunft gegeben. Gott hat uns aber auch das Herz gegeben.
Aha.
Und Gott hat uns die Freude gegeben und Gott hat uns das Leid gegeben. Und alle diese Kräfte des Menschen sind Möglichkeiten, zu ihm hinzukommen.
Ja, das stimmt, ja.
Es ist nur die Frage, ich glaube, dass das Herz immer noch das Tiefste vom Menschen ist und dass wir mit Hilfe des Herzens den Herzschlag Gottes spüren und dass wir mit der Vernunft vielleicht den Geist Gottes erleben dürfen. Also das sind verschiedene Zugänge, für die wir alle dankbar sein müssen.
Ja, weiß dann. Ich.
Danke Ihnen sehr, Herr Eichner, für diesen Beitrag. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen nach Regensburg.
Danke schön. Ja,
auf Wiederhören. Vielen herzlichen Dank, Dr. Egger, dafür, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben für unseren Grundkurs Philosophie und die Metaphysik in dieser Weise näher gebracht haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, auf die nächste Folge in unserem Grundkurs Philosophie, wenn wir uns wieder einem philosophischen Thema widmen werden. Ihnen einen schönen Abend und auf Wiederhören nach Brixen.
Herzlichen Dank für Ihre Begleitung und ein ganz liebes Auf Wiedersehen allen Hörerinnen und Hörern.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, wenn Sie sich da noch einmal in die Metaphysik hinein vertiefen möchten, Sie können natürlich sich wieder eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. der unter der folgenden deutschen Telefonnummer erreichbar ist, 0700 7525 7520. Und wenn Sie Ihren Computer anmachen, ins Internet gehen, auf unsere Homepage horeb.org, dort finden Sie den Grundkurs Philosophie auch in unserem Podcast-Angebot. Hier geht es nun weiter mit dem Gebet der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis.